Ja, vielleicht können wir kurz miteinander beten. Vielleicht möchte der eine oder der andere von euch beten. Gott bitten, dass er die Zeit zusammen segnet. Lasst uns beten. Bitte fühlt euch frei.
Herr, wir wollen dir danken, dass wir hier zusammen sind und dass wir gemeinsam auch hören können, was du durch den Peter zu sagen hast, Herr. Ich bin ganz gespannt über das Thema, Herr, und ich freue mich an der Gemeinschaft, die wir hier erfahren können, dass wir miteinander beten können und auch uns austauschen können, Herr, und dass du uns stärkst durch deine Gegenwart, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du den Peter jetzt auch reich segnest, Herr, wir bitten das in deinem Jesus.
Ich möchte dir danken für meine Brüder, Jesus, und wir danken dir vom Herzen dafür, dass du ein Gott bist, der geduldig ist und ein Gott, der barmherzig ist, ein Gott, der uns versteht, da wo wir schwach sind. Ein Gott, der es nicht so lässt, sondern ein Gott bist, der uns aufrichtet und stärkt. Wir danken dir für deinen Sohn. Er bedeutet uns so viel. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der uns immer wieder Mut macht, der um uns herum ist und in uns lebt. Der so gerne möchte, dass du verherrlicht wirst in unser Leben, so bringen wir dir unsere Unzulänglichkeiten und Schwächen, die Niederlagen, die wir erleben, und bitten dich, dass du uns aufrichtest und stärkst. Wir bitten das in Jesus' Namen und ihn zu Ehre. Amen. Es gibt einen Sänger mit einer mächtigen Stimme. Ich weiß jetzt nicht, wie viele von euch seine Musik gehört haben. Wahrscheinlich nicht sehr viele. Er heißt Phil Driscoll. Er ist ein kleiner, drahtiger, rothaariger, ich glaube Amerikaner, bin ich nicht sicher. Er sieht eigentlich äußerlich aus wie ein Schwächling, aber er hat eine gewaltige Stimme, und wenn man seine Musik hört, meint er, das müsste normalerweise ein schwarzer Muskelprotz, mindestens 2,20 Meter groß. Der hat eine heftige Stimme und er singt ein Lied, eine meiner Lieblingslieder, We Are Warriors, Mighty Warriors. Ich weiß es nicht, wie es euch geht, was für einen Bezug ihr zum Kampf habt. Ich selber bin 9 Jahre Soldat gewesen, also habe das Kämpfen lernen müssen. Es hat mir nicht alles gefallen an der Armee. Ich war bei der britischen Armee hier in Deutschland. Ich kam als junger Mann Anfang der 60er Jahre, 63, nach Osnabrück. Und wir haben als Soldaten in ein fremdes Land gelebt. Wir konnten die Sprache nicht, kannten die Kultur, mochten das Essen nicht, nur die kalten Getränke. Die kalten alkoholischen Getränke, die waren gut. Aber sonst war es eigentlich sehr wenig und wir hatten wenig Bezug zu den Menschen. Wir waren vorbelastet. Dann als Kinder hatten wir Comics gelesen. Und ich kann nicht gerade sagen, dass wir die Crowds geliebt haben. Und die Crowds haben uns auch nicht geliebt. Die waren ausgeschlossen. Es gab Kneipen, zu denen wir gehen dürften. Die meisten größeren Kneipen, wo echt was los war, stand ein Schild drüber, out of bounds. Die Diskotheken waren out of bounds. Wir waren ausgeschlossen und lebten in der Kaserne für uns. Und das Leben war entsprechend. Wir haben viele gute Dinge gelernt. Ordnung, Gehorsam, Disziplin, wir waren fit. Wir konnten uns unterordnen. Wir wussten, was es ist, gehorsam sein zu müssen auch, wo wir Dinge nicht verstanden haben. Wir waren immer kampfbereit. Wir hatten menschlich gesehen unser Leben mehr oder weniger im Griff. Von daher habe ich nicht nur einen negativen Bezug zur Armee, zum Krieger sein. Ich habe auch viele positive Erinnerungen und ich denke, dass ich im praktischen Bereich im Alltag viele gute Dinge gelernt habe. Meine Herzenshaltung war falsch, total daneben, aber ich hatte einige Dinge bei der Armee gelernt, die mir später zum Segen wurden, nachdem ich mich bekehrt habe. Viele von euch habt das nicht gehabt. Viele von euch habt die Freiheit gehabt, nicht zur Armee gehen zu müssen. Ich will das nicht zum Thema machen, aber Pazifismus, pazifistischen Gedankengut, prägt uns heute als Gesellschaft. In Europa sind wir immer oder eher Pazifisten. Auf die Amerikaner schauen wir und denken, die sind ja primitiv, die wollen Krieg, die suchen den Krieg. Ich muss sagen, mit meinen 62 Jahren sitze ich da zwischen den Stühlen, ehrlich im Herzen. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, und ich glaube das von ganzem Herzen, der Frieden will. Ich glaube, dass unsere Regierung darüber nachdenken sollte, wie viel es eigentlich kosten darf, der Frieden, der Friede. Und ich denke, dass wir, wenn ich das sage als Deutsche, ich bin ja keins, aber ich lebe hier, meine Familie sind Deutsche, könnten ernsthaft darüber denken, wie sehr es unsere Zukunft beeinflussen wird, wenn wir weiterhin dieses, ja, das ist fast ein Hinwerfen ohne Gegenwehr. Ich empfinde manchmal, und wir werden das in Davids Leben sehen, das ist das Erstaunliche dabei, dass das ist oft in unserer Gesellschaft, ich denke unter uns Christen ist es nicht so, dass man die Situation annimmt ohne jeglichen Widerstand. Hauptsache Frieden. Wenn wir die Bibel betrachten, ist sie voller Gewalt. Das Alte Testament ist eigentlich nur Krieg. Israel gegen den Rest der Welt, oder? Saul sah aus wie ein großer, mächtiger Krieger, aber im Herzen war es nicht. Wenn ich Paulus sehe, sehe ich einen Krieger. Ein Krieger, wie wir es sein sollen. Und wenn ich Jesus sehe, sehe ich auch einen Krieger. In dem Sinne, wie wir es sein sollen. Paulus ist diesen Krieger, Christus, nachgefolgt und hat darüber geschrieben, ziemlich deutlich, wie es ihm ergangen ist in der Nachfolge. Wenn ich mir wünsche, jemanden sehen zu können, dann wäre es Paulus. Klar, Christus, mein Herrn, aber Jesus ausgelassen. Einfach heute als Mensch, wie er ausgesehen hat. Lass uns mal 2. Korinther Kapitel 11 aufschlagen. Zweiter Korinther 11. Vers 21. Mir fällt nur etwas dazu ein. Wir sind am Mittwoch in der Apostelgeschichte in Kapitel 15, 14, 15. Und da steht es ganz deutlich drin, dass die Jünger heftige Auseinandersetzungen miteinander hatten. Die sind richtig aneinander geraten. Ich sage nicht, dass wir das suchen sollen. Ich glaube auch nicht, dass Gott in seinen äußersten Wille das will. Das glaube ich auch nicht. Mir wäre es aber mulmig, wenn ich das überhaupt wenn ich das nicht sehe, wenn ich es nicht erlebe. Dass Männer so auf der Suche sind, so begeistert vom Herrn und so drin in der Sache, dass sie das nicht in Kauf nehmen, dass es mal eine kurze Auseinandersetzung gibt unter Brüdern. Die völlige Abwesenheit von dieses Phänomen, das ja biblisch ist, weiß ich nicht. Paulus, 2. Korinther 11, 21. Zu meiner Schande muss ich sagen, dazu waren wir zu schwach. Wo einer kühn ist, ich rede in Torheit, da bin ich auch kühn. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Kinder, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede töricht, ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger ein. Sein Rücken möchte ich sehen. Paulus Radikalität und Liebe für Jesus konnte man seinen Körper ansehen. Jesus Liebe und Hingabe und Treue für uns konnte man seinen Körper ansehen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden. Wenn du konsequent bist, geschieht das innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Ich meine es. Ich bin Ältester in unserer Gemeinde seit 1983. Ich bin eigentlich öfters mit Stöcke geschlagen in der Gemeinde als außerhalb. Es wäre nicht passiert, wenn ich nicht konsequent gewesen wäre. Ich wollte Gott treu sein, also müsste ich leiden, nicht wie Paulus. Aber als kleiner Schwächling, wie ich bin, ich habe Druck abgekriegt. Bei meiner Einweihung hat der Pastor gepredigt über Kaleb. Und er sagte, Kaleb ist nicht ein Hirte, Kaleb bedeutet Hund. Und er hat mich als Hund dargestellt vor der ganzen Gemeinde. Ich wusste es damals nicht, aber später habe ich es verstanden. Mit Steinen beschmissen und mit Stöcken geschlagen. Oft sind das die besten Freunde, wenn du konsequent bist, wenn du Jesus treu nachfolgst, wirst du leiden, auch in der Gemeinde. Paulus sagt das ja auch, seine Brüder tun das. 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, 1 Tag und 1 Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern. Ich finde es lustig. Und dann steigert sich das und sagt, in Gefahr unter Juden. Die Juden sind schlimmer als Räuber. In Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern. In Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger, in Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Paulus hat mir in die kurze Zeit getan, wie wir mit Flugzeugen und Computern Versicherung, Krankenhäuser, Versicherungen, die uns aus Afrika, als Missionare aus Afrika nach Deutschland fliegen, innerhalb von Stunden sitzen wir unterm Messer von einem Professor. Paulus kannte das, er hatte gar keine Hoffnung. In der Auseinandersetzung, dem er lebte als Krieger, hat er das alles in Kauf genommen. Wir machen Einsätze für 3 Monate, für 6 Monate und kehren wieder nach Hause. Oder fliegen als Missionare nach Afrika für 3 Jahre und dann gibt es ein Jahr zu Hause. Ich meine nicht, dass es verkehrt oder falsch ist. Ich meine nur, uns geht's gut, wa? Paulus Für Paulus war Jesus das Kostbarste, was er hatte. Warum? Weil es ihm so viel gekostet hatte. Es hat ihn so viel gekostet. Es hat ihn sein Leben gekostet. Und Menschen sehen das. In Mühe, in Arbeit, in viel Wachen, im Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost, in Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Wenn ich Dave sehe und die Last, die er zu tragen hat, dann denke ich, Peter, dir geht's gut. Aber wenn ich Paulus sehe, die Last der Gemeinden, die er hatte und alles andere, was er so erlitten hat. Paulus war ein Krieger und einfach um einen Sprung zu machen, wir lesen das nicht, aber ihr kennt das alle, Jesaja 53. Es war offensichtlich, dass Jesus kein Schönling war. Jesus war ein Krieger. Kennt ihr diesen Aufkleber? Auch Männer brauchen Liebe. Ich finde es zum Kotzen. Wir Männer, wir denken nur an uns selbst. Ich denke, dass es die Frauenbewegung gibt, weil die Männer sich nicht mehr bewegen. Oder die Frauenbewegung gab, weiß es nicht. Die gibt es noch. Hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Aber das ganze Denken ist da. Es prägt unsere Gesellschaft sehr. Wenn wir uns auch als Christen unsere Frauen, unsere Schwestern mehr hingeben würden, wenn wir vielleicht mehr Initiative zeigen würden, dann hätte die Frauenbewegung keinen Einfluss im Leib Christi. Aber sie hatten Einfluss und ich will jetzt nicht zu konkret werden, weil ich nicht provozieren will, aber sie bewegen sich auch innerhalb des Leibes auf eine Weise, die eigentlich unbiblisch ist. Ich frage mich nur, sollte man deswegen solche Frauen ablehnen? Sie sind da, weil die Männer nicht da sind. Ich erkenne das als eine Not in meinem Leben. Ich denke, habe zu Dave gesagt, dass der Paul hier ist, das ist schön, dass Ricky nicht gekommen ist. Das war von Gott geplant. Und ich denke, ihr spürt das, seht das, hört das. Wir Männer sind nicht das, was wir sein sollten. Frauen suchen nach Männern und ich kenne das Problem in der Gemeinde. Frauen kommen zur Ruhe erst, wenn sie echte Männer gefunden haben. Frauen suchen Kerle und die Augen Gottes durchstreifen die Erde und suchen auch nach Kerle. Gott braucht Männer. Männer, die bereit sind, alles aufzugeben, ihm zu lieben von ganzem Herzen. Gott hat es in uns hineingepflanzt, diesen Wunsch zu überwinden, diese Sehnsucht, Sieger zu sein. Wir sind Krieger von Natur, Männer sind Krieger. Interessanterweise in dem Brief, in dem letzten Brief in der Bibel, Johannes schreibt die Offenbarung und Gott spricht durch ihn zu uns, bin ich sicher. Interessant ist in Kapitel 2 und 3 von der Offenbarung zu lesen, dass an jede Gemeinde der Heilige Geist schreibt und sagt oder spricht über das Überwinden. Und das Überwinden, das Wort hier im Griechisch, ist ein Wort, das man im Kampf benutzt. Es heißt zu besiegen, zu triumphieren, den Feind zu besiegen, den Feind zu unterdrücken. Er schreibt an Ephesus in Kapitel 2 der Offenbarung: Wer überwindet, den will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, dem Paradies Gottes ist. Der Gemeinde in Smyrna schreibt er: Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Der Gemeinde in Pergamon schreibt er: Wer überwindet, dem will ich geben von der verborgenen Mana und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Thyatira schreibt er: Überwindet und hält meine Werke bis ans Ende. Dem will ich Macht geben. Und wer überwindet und hält meine Werke bis ans Ende, dem will ich Macht geben über die Heiden. Die Gemeinde in Sardes: Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens. Das war schon mal fünfmal der Gemeinde in Philadelphia: Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in den Tempel meines Gottes. Und dann zum Schluss in der Gemeinde in Laodicea sagt er: Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinen Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Johannes schreibt auch über das Überwinden und sagt uns, dass es wird deutlich, wer ein Kind Gottes ist, wer vom Geist Gottes getrieben ist, wer aus dem Geist Gottes geboren ist, in der Frage, ob er überwindet oder nicht. Und Gott spricht uns Mut zu und sagt uns durch Jesus Christus: Männer, habt keine Angst vor der Welt, ich habe die Welt überwunden. Das ist eine Verheißung. Gott will uns zu Überwinder machen und möchte nicht, dass wir uns unter Druck bringen lassen von der Welt. Er möchte, dass wir widerstehen. Widersteht, so flieht der Teufel von euch. Ich möchte, dass wir uns das Leben von David mal kurz angucken, weil ich da etwas entdeckt habe vor einigen Wochen beim Lesen, was mich sehr bewegt hat. Ich glaube, wir lieben alle David und wir lieben ihn auch ganz besonders als junger Mann. Er ist ein Mann nach Gottes Herz. Lasst uns mal einfach ein Stück durch sein Leben spazieren gehen. Wir finden seine ersten Jahre als junger Mann in Samuel, und zwar in Kapitel 16, 17 und auch noch einiges in 18, das interessant ist. Wir wissen, dass sein Papa Eliab Isai hieß und dass er 7 Brüder hatte. Wir wissen, dass er in der Familie keine große Rolle spielte. Er machte die einfachste, schlichteste Arbeit eines Dieners. Während die anderen 7 Brüder bei Papa zu Hause waren, wurde er vergessen, als der Prophet kam, um einer von Isais Kinder zu segnen. David, ein schöner junger Mann, sagt uns das Wort. Er war schön und hatte schöne Augen. Die Augen sind das Licht, ne? Unsere Seele. Man kann richtig die Seele in den Augen von Menschen sehen. David, übersehen von den Menschen, aber von Gott gesehen. Vom Vater und Brüder vergessen, von Brüder gehasst, falsch beschuldigt. Ähnlich eigentlich wie unser Josef. Dann kommt eine Krise in Sauls Leben, nämlich der Heilige Geist weicht und Saul wird bösartig. Dann wird ein Mann gesucht, ein Mann, der auf Saiten spielen kann. Und dieser David wird gefunden. Und da fängt seine Beziehung zu Saul an. Er macht seinen Dienst bei Saul im Haus als Anbeter und kehrt zurück nach Hause zwischendurch und auf Papas Schafe aufzupassen. Dann sind seine 3 große Brüder, Kapitel 17, seine 2, 3 große Brüder im Krieg. Isai selbst ist bereits schon zu alt, aber die Söhne Eliab, Abinadab und Schama stehen vor den Philistern. Und Papa sagt zu David, geh hin und bring die Jungs was zu essen. David taucht auf mit den Geschenken. Und sein Bruder, der große Eliab, sagt zu ihm, ich lese aus Vers 28 von Kapitel 17, und als Eliab, sein ältester Bruder, ihn reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über David und sprach, warum bist du hergekommen, um wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? David hatte sich gekümmert, er hatte einen Diener angestellt, um auf die Schafe aufzupassen. Aber hier fangen die falschen Vorwürfe. Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zuzusehen. Trotz dieser Kritik, normalerweise hätte ich gesagt, gut, dann gehe ich wieder nach Hause. David blieb, aber ihm interessierte die Situation. Ihr kennt ja die Geschichte gut. Er bietet sich an, mit Goliath oder gegen Goliath zu kämpfen. Goliath war ja, groß ist eine Untertreibung. Man geht davon aus, dass er etwa 3,30 Meter groß war. Sein Brustpanzer wiegte alleine 50 Kilo. Sein Speer war wie ein Webebaum. Oder wie heißt das auf Deutsch? Weberbaum? Weberbaum. Und alleine die Spitze wog 6 Kilo. Der war ein Tier. Und als er seinen Mund machte, flohen die Israeliten. Sie verließen ihre Ordnung als Soldaten, wie sie aufgestellt waren, und flohen. David konnte das aber nicht verstehen, dass dieser Goliath seine Brüder, ganz Israel, solch eine Angst einjagen konnte. Und stellte sich zur Verfügung. Er kämpfte mit Goliath. Interessant ist, dass die Haltung der Israeliten sich änderte durch seine Stellungnahme und seinen Stand. Er tötete Goliath und dann plötzlich jagte ganz Israel die Philister. Statt wegzulaufen, sind sie mit David auf der Jagd gegangen und haben die Philister platt gemacht. Ein Krieger kann andere so motivieren. Jemand mit echten Glauben, jemand, der den Feind nicht fürchtet. David kehrt zurück, schneidet Goliath den Kopf ab und schleppt das zurück nach Jerusalem. Also ich weiß es nicht. Der Helm da noch dran war, das muss aber größer gewesen sein, als es muss ein Basketball gewesen sein. Also war eine ganze Zeit unterwegs mit diesem Kopf, oder? Ich mag es. Es ist brutal, es ist hart, oder? Aber ich weiß es, es tut etwas in mir, wenn ich das sehe. Was David für... Es war ein Teenager. Das war ein erfahrener Soldat. Der weiß nicht, wie alt er war. Kann Mitte 40, 50 gewesen sein. Steht ganz klar im Text. Aber alle fürchteten diesen Mann. Der war der Tier, alle Tiere da in Philisterland. Und nun läuft ein Teenager mit seinem Kopf. weiß es nicht, vielleicht bei den Haaren oder so, Helm abgemacht. Und er bringt es Saul. Es anfangen, seine Jagd gegen den Feind. Krieger, das war Davids Sache. Und es war so sehr seine Sache, dass später sagt Gott ihm durch den Prophet, David, Tempel bauen gibt's nicht. Da ist zu viel Blut drauf. Das ist aber nicht alles, was David getan hatte, sondern David hatte bereits schon als kleiner Junge, hatte er Bären und Löwen auseinandergerissen, um seine Schafe zu verteidigen. Wenn ich ihn sehe, das ist so einer wie Paulus. Er liebte seine Gemeinden so, dass er bereit war, seine Schafe, sein Leben aufs Spiel zu setzen. In dem Bewusstsein, dass Gott ihn nie im Stich lassen würde. Hab keine Angst, ich habe schon überwunden. Wir sind auf die Seite des Siegers. Wir werden überwinden. Uns ist es verheißen, wir werden vom Sieg zu Sieg ziehen als Krieger. Manchmal habe ich den Eindruck, das Leben ist oft langweilig, weil wir nicht da sind, wo wir sein sollten. Wir sind Krieger. Sind wir im Krieg? Ich habe es schwer mit dem Aufstehen morgens. Und wenn ich Paul höre, dann schäme ich mich. Ich weiß, da gibt es einige Dinge, die ich angehen muss und ich will es auch. Warum? Weil ich ein Krieger bin. Ich lasse mich doch nicht zum Schlachtschwanz machen lassen vom Widersacher. Er soll weder in meinem Leben noch in meinem Haus herrschen. Und das ist meine Sache, dafür zu sorgen, dass es nicht geschieht. Klar geschieht das alles im Namen Gottes. Klar geschieht es durch seine Kraft. Klar. Aber ich muss doch dafür sorgen. Ich habe Verantwortung für meine Frau und meine Kinder. Lasst uns mal einfach ein paar Seiten weiter blättern, und zwar 2. Samuel, Kapitel 11. Hier haben wir diesen jungen Mann, der Tiere auseinanderreißen könnte, nicht aus Jux und Tollerei, nein, um seine Schafe zu behüten. Ein Mann, der nicht nur Goliath besiegen konnte, sondern er konnte sein ganzes Volk dafür gewinnen, den Feind zu jagen und ihn zu besiegen. Als Teenager. Das ist ein Mann, den ich liebe. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich habe Braveheart gesehen und ich habe geweint im Film. Ich habe Herr, mach mich so, wie er ist. In deinem Sinne. So ein geistlicher Krieger will ich sein. Unbedingt. Ich sehne mich danach. Ich habe Gandhi gesehen. Der war ein Krieger auf eine andere Weise. Oder vielleicht ein bisschen menschlicher als diese Tiere da auf dem Insel Nordschottland. Ich glaube, es steckt in dir, steckt in mir. Und ich glaube, dass Gott das braucht in der Gemeinde. Und ich glaube, dass unsere Frauen es sehen. Und ich glaube, dass das Thema so ein bisschen ist, die Tage, das Buch, das uns angeboten wurde oder wie heißt das? Ermutigt wurden zu lesen, geht es darum, wie sehen unsere Frauen uns? Die ganze Verkündigung geht doch in der Richtung. Bin ich ein Kerl? Oder bin ich ein Kümmerling? Lasst uns mal lesen, Kapitel 11 von Samuel 2. Wir müssen, also ich wollte gern, dass ihr mir mal ein bisschen erzählt, wie ihr das empfindet, wie es euch geht, dass wir ein bisschen Austausch haben hier und miteinander beten zum Thema. Lasst uns aber in 2. Samuel ein paar Verse lesen und Kapitel 11. Und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Männer mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Ammoniter verheerten und Raba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Das liest sich eigentlich ganz normal an, oder? 1 von 11. 2. Samuel 11, 1. Aber hier lesen wir, dass zu dieser Zeit normalerweise die Könige im Krieg gezogen sind. Und damals war es, wie es auch richtig ist, ne? Dass der Bundeskanzler sich ganz vorne hinstellt. Die Könige sind im Krieg gezogen mit ihren Männern. Wo ist aber unser Krieger? Er ist zu Hause. Seine Sünde hier ist, dass er nicht am richtigen Platz ist. Das ist eine gravierende Sünde, oder, für uns? Wir erkennen das nicht einmal als Sünde, oder? Wir lieben so als Deutsche die Ordnung, die gute deutsche Ordnung, aber, ja, okay, ich war nicht da, wo ich eigentlich sein sollte. Da fängt es an. So was Kleines, das ist eigentlich, kannst du vergessen. Lass uns doch nicht so eng sein. Als Soldat konnte ich nachts aufstehen, im Dunkel, mein Schränkchen aus Metall, es hat einen Namen bei euch, ne? Spind aufmachen. Wir haben nackt geschlafen, sauber rasiert, raus aus dem Bett, im Dunkel. Unterhose, Unterhemd, Hemd. Oh, ich brauchte nicht einmal was zu sehen. Alle meine Klamotten bis hin zu Stiefeln unten. Alles, ohne Licht. Ich konnte mein Gewehr auseinandernehmen und wieder zusammen innerhalb von Sekunden, ohne Licht. Warum? Weil alles an seinem Platz war. Bitte?
Allzeit bereit.
Davids Problem war, er war nicht an Ort und Stelle. Er ist selber zu Hause geblieben und hat seine Männer geschickt. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand. Er nahm Brunch wahrscheinlich von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Hier ist etwas geschehen. Hier fängt es an, irgendwo auffällig zu sein, dass irgendwas da nicht stimmt. Er ist nicht nur da, wo er sein sollte, mit den Kollegen im Krieg, im Dienst. Er ist zu Hause. Er liegt im Bett rum. Und was eigentlich in uns abgeht, wenn wir im Bett rumliegen, das wissen wir, ne? Lauter schöne, reine Gedanken und Gefühle. Gedanken der Hingabe. Wir überlegen, wem wir was Gutes tun könnten und wem wir ein Krankenhaus besuchen könnten und wer Ermutigung braucht und unter der Decke sind wir immer so selbstlos, ne? Und dann geht er spazieren oben auf dem Dach. Das ist ein Zeichen der Überheblichkeit und Anmaßung. Etwas ist ein Geschehen in Davids Leben. Als ich es das erste Mal gesehen habe, habe ich geweint. Ich dachte, das darf nicht sein. David, das bist du. Das ist nicht mein David. Diesen David hier, den kenne ich überhaupt nicht. Was ist mit ihm passiert? Und das andere, das kennen wir. Das haben wir oft studiert als Männer. Das will ich hier nicht zum Thema machen. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Und der Diener, der Diener, alle Diener im Haus seines Vaters, der nicht nur für seine Geschwister da war, als die im Krieg waren, sondern für die Schafe, hat die Schafe gedient. Der schickt jetzt andere. Andere, die seine dreckige Arbeit erledigen müssen. Wir dürfen hier nicht zu zimperlich mit David umgehen. Warum? Weil es ist Sünde. Und mit Sünde haben wir heute Morgen, oder? Gehört. Dürfen wir nicht zimperlich umgehen. Mann, ich habe im Herzen Amen gesagt. Das liebe ich. Von wegen. Es tut mir leid. Entschuldige. Das ist Sprache eines Schlappschwanzes. Lass es uns nicht nehmen. Vergib mir. Das ist ein Krieger. Das ist ein Kerl. Das fordert Charakter. Es tut mir leid. Pardon. Wir überlassen es den Franzosen, oder? Und David sandte hin. Geh und mach mal. Ließ nach der Frau fragen. Und man sagte, das ist doch Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters. Hier warnt Gott schon. Ne? Durch seinen Diener. Aber ich möchte, wie gesagt, nicht so sehr auf diese Geschichte jetzt eingehen. Und David sandte Boten hin. Er sendet immer. Der große König, der Herr aller Herren. Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und als sie zu ihm kamen, wohnte er ihr bei. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Und die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. Das ist immer so mit der Sünde, oder? Das wird offenbar. Und es gebärt das, was da kommt. Dieser Junge wird sterben. Es gebärt den Tod. Sünde. Wo fing es aber an? Es war nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Fing es an, in die Freiheit, die er sich genommen hat als König. Ich habe die Autorität. Ich bestimme hier alles. Ich nehme mir einfach eine Auszeit. War das sein Problem? Oder wo hat es denn eigentlich angefangen? Lasst uns mal wieder zurückgehen zu den Kapiteln, wo wir waren. In 1. Samuel 18. Und ich komme jetzt zum Ende, damit wir ein bisschen Zeit haben miteinander. Zum Reden und auch vielleicht zum Beten. 1. Samuel 18 wieder zurück. Und da lese ich Verse 6 bis 6 und 7. Also David hat jetzt, wie gesagt, nicht nur Goliath platt gemacht, sondern er ist zum ersten Krieger, echten Krieger geworden. Es begab sich aber, in Vers 6 von Kapitel 18 von 1. Samuel, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herauskamen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen und jauchten mit Pauken und mit Zimbeln. Und sie sangen, und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Ich bin der Ansicht, dass hier Anfang des Endes ist. Er hat sich das reingetan. Also, wenn nur eine Frau für mich als Pastor in der Gemeinde einen prophetischen Tanz macht, dann kriege ich schon weiche Beine. Aber wenn alle Frauen in Israel rauskommen und tanzen und schreien und mich anbeten, David, du bist größer als der König. Das ist das, was sie sagen. Der König hat nur 1000 drauf, du hast 10.000 drauf. Das waren schöne Frauen, jung und alt. Sie tanzten und sangen, David. Ich bin der Überzeugung, dass David hier verführt worden ist, etwas zu denken. Es anzunehmen und es zu glauben. Etwas vielleicht am Anfang Kleines. So schlimm kann das ja nicht sein. Sie meinen es ja ehrlich und der Herr hat es doch geschenkt, ne? Meine schönen Schwestern, die mir singen und loben. Und ja, Herr, ich weiß ja, wohin mit der Ehre. Ne? Wir machen denn das, ne? Aber es bleibt doch alles hier hängen, oder? Wir ziehen uns dran hoch. Wir heben die Hand und den Finger. Gott gebührt die Ehre. Aber können wir damit umgehen? Und jetzt zum Schluss, einfach der letzte Gedanke. Guck mal. Ist es klar, dass Gott das machte aus David, was er eigentlich war, als er gut drauf war? Es war Gott, der ihn gesehen hat, geholt hat, gesalbt hat. Ist es Gott, der ihn zum Mann gemacht hat? Aber waren es auch nicht die Frauen? Die Frauen in ganz Israel, die ihn unterstützt haben als König, die guten Frauen. Verstehst du? Wie die Frauen auch von der Gemeinde. Ne? Die lieben den Hauskreisleiter, sie achten ihm, den Diakon, den Ältesten, den Pastor. Sie haben ihn lieb, die schätzen seine Verkündigung. Er ist für sie und als alleinstehende Frau und ihren Kindern so zum Segen geworden. Und die Gemeinde, ja. Sie sind da, weil der Pastor ermutigt hat, hier, kümmert euch doch, ne, um diese Schwester. Männer, kümmert euch um euren Schwestern. Und die Schwestern, ja, die haben den David, die haben diesen Mann so lieb. David ist das, was er ist, weil Gott etwas getan hat in seinem Leben. Aber wir dürfen die Frauen nicht vergessen um ihn herum. Wem missbraucht aber David? Diese Frauen. Genau die Frauen. Sie haben bis zum gewissen Punkt ihn zu dem gemacht, was er ist. Und was macht er, wenn er oben ist? Er behandelt sie wie ein Stück, ich möchte das nicht aussprechen. Ist das nicht niedrig? Niedriger geht es doch gar nicht, oder? Wie David gefallen ist. Er benutzt diese Frau, eine dieser Frauen als Hure. Und denkt sich gar nichts dabei. Und es geht an ihn vorbei, jahrelang. Das macht die Sünde. Es macht aus einem Krieger einen Schlappschwanz. Und hier haben wir, leider, da müssen wir ganz nüchtern sein, hier haben wir einen Kümmerling. Das ist ein Elend, was wir hier sehen. Dürfen aber nicht vergessen, dass Gott ihn vergibt. Und ihn wieder aufrichtet und wieder zum König macht. Wir sind Krieger, berufen als Krieger. Gott braucht Krieger, aber Krieger sein ist auch gefährlich. Jesus, wir danken dir dafür, dass du auch gerade in der letzten Stunde mit Paul oder vorletzte Stunde mit Paul uns so deutlich gesagt hast, dass du willst, dass wir ein Schutz sind, eine Mauer um unsere Familien herum, unsere Kinder, unsere Frauen zu beschützen. Wir bitten dich, Vater in Jesus Namen, schenk du Gnade, sei du eine Mauer um uns herum. Wir wollen mutig sein, wir wollen tapfer sein, aber wir danken dir, dass du uns so deutlich die Gefahren hier schilderst. Sei du uns gnädig, Herr. Sei du unser Schutz und bewahre du unser Herzen in Jesus Christus. Amen. Ich weiß es nicht. Du hattest gedacht, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Also, Männer. Ja.
Schlappschwanz und Krieger. Schlappschwanz, der Krieger oder ein Hügel. Ja. Krieger und Schlappschwanz. Wo ordne ich den ein? Wie geht es?
Ja.
Die Gefahr vom müden Krieger zum Schlappschwanz.
Ich empfinde, dass es hier in Kapitel 11 deutlich wird. Im Schlappschwanz ist derjenige, der sagt, auch Männer brauchen Liebe. Und das ist David hier unter der Decke. Er ist in sich gekehrt, er denkt nur noch an sich. Er denkt nicht an seine Männer. Er denkt nicht an die Gefahren, in dem sein Volk steht, sondern er bleibt im Bett und versteckt sich unter seine Decke. Das empfinde ich jetzt. In der Geschichte ist es offensichtlich, dass da die Gefahr lauert. Und da ist David. Bitte, also korrigiert mich, wenn ich da zu hart bin. Da ist David zum Schlappschwanz geworden. Gerade da. Als er alles niedergelassen hat oder niedergeworfen hat, sich ins Bett begeben hat und letzten Endes alles hinschmeißt.
Gut, ein Krieger darf ja müde werden.
Ja.
Wenn er gekämpft hat, schwach wird, das ist gedanklich, wenn er körperlich ausgelaufen, dass er seine Ruhe braucht und sich hinlegen muss, ist auch klar. Aber er ist nicht schwach geworden jetzt im Körperlichen, im Kämpfen, sondern ich ergebe mich, ich habe jetzt keine Lust, ich will jetzt mein Leben, die Sünde, den Gedanken zuzulassen, wirken zu lassen. Was ich meine?
Ja.
So, und da ist der Punkt, dass er nicht müde ist, sondern ich lasse der Sünde Raum. Ich lasse die Dunkelheit, ich fühle mich so wohl, wie es jetzt ist und lasse mein Leben jetzt, ich brauche meine Sache. Ich will etwas für mich Gutes tun, so in dieser Sache, nicht mehr fürs Volk dastehen. So sehe ich das so.
Ich denke auch, das ist immer die Frage, wenn man zum Beispiel ausgepowert ist und in der Arbeit ist, zum Beispiel, was auch immer, was tut man dann wirklich, wenn man dann ausgepowert ist? Bleibt man treu beim Herrn oder kriegt man die solchen Gedanken hin. Ich denke auch, bei David war es ein Prozess über Jahre. Das ist ein bisschen immer Kompromisse, die man schließt irgendwo. Das ist genauso, ja. Ich will nur ein Beispiel geben. Man geht vielleicht durch die Videothek und sucht sich normalen Film aus, kommt irgendwie an dieser schmuddeligen Ecke vorbei und wirft nur einen kurzen Blick. Aber ich gucke ja nur mal kurz. Das ist so ein Kompromiss, den man schließt. Ne? Nächstes Mal geht es vielleicht einfach vorbei. Aber das übernächste Mal guckst du vielleicht ein bisschen länger hin. Und das sind alles Sachen, die brennen sich ein. Und das wächst dann und wächst. Und greift die Fehler um sich. Und irgendwann geht es eben die Sünde. Es fängt ja alles im Kopf an. Das ist immer eine Entscheidung. Wenn du ausgepowert bist und die geht nicht gut. Und zum Beispiel, es fangen die Gedanken an. Das sind schmutzige Gedanken. Was tust du da? Das ist immer die Frage. Bleibst du gehorsam gegenüber Gott? Wir haben es heute Morgen gehört. Bekennst du deine Sünde? Du hast Gott vorhin direkt, was tust du, weil du deine Gedanken triffst? Und das ist ja gesagt. Gehst du zu deinem Freund oder gehst du ins Gebet? Gehst du zum Wort Gottes oder gibst du diesen Gedanken hin? Und ich denke, das ist diese Entscheidung, die man trifft. Das macht einen zum Kämpfer oder
Interessant, auch im Bereich als Soldat haben wir ja gelernt, dass wir sie nicht tun sollen. Und das ist uns vom Feind niederwerfen, im Staub werfen, sondern wir sollten bis zum letzten Mann um den Sieg kämpfen. Das ist einfach eine Haltung. Es war für uns das Niedrigste, was passieren könnte als Soldat, uns einfach so den Feind zu ergeben. Ich meine jetzt auch im Geistlichen ist es wahrscheinlich noch viel schlimmer, uns einfach den Feind hinzuwerfen. Und das ist, was David hier, er werft sich einfach Satan hin. Ich glaube, es hat nicht in dem Sinn mit Ruhen, wie es thematisiert wird in Hebräer. Ich kann in meiner Ruhe so aktiv sein und vielleicht gerade da tanken an Kraft und Motivation in der Ruhe in Christus. Ne? Ich glaube, deswegen sagt er, also in der Welt habt ihr Angst, ihr Krieger. Habt keine Angst, ruht in mir, ich hab Überwinden. Ich bin mehr als Überwinder. Wieso bin ich mehr als Überwinder? Paulus sagt, ich bin mehr als Überwinder. I'm more than overcomer. We are more than overcomers in Christ who makes us strong. Wir sind mehr als Überwinder. Warum? Weil er bereits schon überwunden hat. Wir sind in ihm, sind wir Überwinder.
Du benutzt das Bild des Kriegers jetzt gerade doch eher in einem übertragenen Sinne im Hinblick auf eine Haltung, die wir in unserer geistlichen Ausrichtung
ja,
sehen.
Ja, genau,
können.
Auf jeden Fall.
Paulus ist ja auch nicht mit dem Schwert rumgelaufen, nee. Sondern hat ja immer dieses Bild benutzt, dass
die geistliche
ja. als das Schwert, die geistliche Waffenrüstung, der Brustpanzer, der Helm, er hat also aus diesem Kriegerbild heraus argumentiert. Und ich denke, das ist doch das, was für uns auch wichtig ist. So dass wir eher unsere Haltung als eine Kriegshaltung für unseren Glauben sehen sollten.
Ja.
Und nicht tatsächlich als Warrior durchs Leben hier gehen.
Auf keinen Fall.
Und deshalb müssen wir, denke ich, auch ein bisschen bei der Argumentation aufpassen, dass wir dieses Bild nicht verschieben. Denke ich, wenn wir solche, das ist ja auch nur ein Schlagwort, wie du gesagt hast, Männer brauchen Liebe. Mhm. Weil das eben nicht aus dieser bildhaften Sprache herauskommt. Ich denke, gerade in der Vergangenheit, wenn ich an meine Eltern denke, war es sehr unpopulär. Ein Mann hatte immer Stand-up, ja, Härte zu zeigen. Und ein Mann, der Liebe gezeigt hat, war ein Member. Aber das trifft ja nicht das Bild, was du beschrieben hast. Denn wir können sehr wohl nach Verlangen nach Liebe zeigen in unserer Familie, in unserer Beziehung und trotzdem Krieger sein. Nämlich in dieser geistlichen Dimension.
Ich denke, David hat es ja auch gar nicht einfach gehabt. Also vorher Schafhirte gewesen und hat einen Bodendienst da gemacht, hat seinen Brüdern da Essen gebracht, war vielleicht nicht viel beachtet gewesen und plötzlich Goliath besiegt und plötzlich im Rampenlicht zu stehen. Ja. Sie jubeln ihm alle zu und er steht da und lässt sich da auch bestimmt gerne bejubeln. Ja. Und ich denke mal, da steckt steckt dann halt auch eine Warnung drin, dass wenn man dann plötzlich in solch einer Situation steht, wo plötzlich als Krieger auftritt, man ist ja nicht vielleicht von Anfang an Krieger, und dann diesen Ruhm erntet, in Anführungszeichen, dass man da halt auch schnell der Versuchung halt sich hingibt. Dass man halt von Leuten dann halt beachtet wird und dann quasi so wie David dann halt nachher so abdriftet.
Ja, bitte.
Ich denke mal so, der David durch seinen Ruhm und seine Stärke, die er bewiesen hat in den Kriegen und seine Siege, wurde er vom Volk richtig hochgetrauert. Alle haben ihn geliebt, weil er der große, starke Held war. Und er sitzt dann nach oben auf der Spitze seines Heldentums und ist eben halt der stärkste überhaupt im ganzen Land angesehene, von den Frauen als Held umworben. Und so viel Heldentum, die ihm da dargereicht wurde, ne, auf der Spitze ist er dann sitzen geblieben und hat gesagt, ja, ich habe alles geschafft. Und dann kam ihm das Böse und wir hatten irgendwie da von der Stärke zur Sünde oder zur Schwachheit dann eingetrieben von seinem und seiner Ehre her, mit der er sich aufhielt. Ne? Er hat das bestimmt nicht mit Absicht gemacht, da wurde er richtig reingeritten.
Ja, also ich sehe es vielleicht auch noch so ein bisschen von der Seite. Es gibt ja doch in unserer Zeitweise so von der Erziehung her so die Möglichkeit, dass der Schwachheit auch ein bisschen Raum gegeben wird. Es gibt unterschiedliche Erziehungsmethoden. Ich zähle auch, glaube ich, der Schlappi-Gruppe ganz gut, wenn ich das so angucke, weil ich denke, es liegt wirklich auch so ein bisschen dran, wie viel kriegt man schon so einen gesunden Dreh von Verantwortung übernehmen in der Kindheit mit, wird einem alles abgenommen, ist man vielleicht so eher so ein Schätzchen des Centurios oder ist man eher schon jemand, der früh Verantwortung übernehmen muss und einfach wirklich schon notgedrungen angeleitet wird. Aber ich denke, für mich ist einfach auch da ein Stück weit die Hoffnung, dass Gnade da ist, dass man einfach Grenzen erfahren kann, weil wenn ich merke, ich muss jetzt stark sein, dann drücke ich und dann kommt außer was ich da nicht raus dabei. Ne? Und dann ist für mich so die Hoffnung, dass ich sagen kann, im Psalm steht einfach, wenn du stärkst meine Knöchel, du bist die Kraft, daraus kommt die Kraft und Stärke. Und wenn ich die Hoffnung nicht hätte, dann könnte man nämlich in dieser schwachen Position auch depressiv werden.
Ja. Ja, und das ist ein Trost da, wo Johannes sagt, es liegt in unserer Natur. Wenn wir aus dem Geist geboren sind, sind wir Überwinder. Das ist letzten Endes eine Verheißung in den Ganzen. Es ist in uns, es steckt, es ist da. Wir dürfen auch diesen Trieb, und das ist mehr, warum ich provoziert habe am Anfang, ne? Also wir dürfen diesen Trieb, der ist göttlich, Raum lassen. Krieger zu sein, wie Paulus es war, wie Christus es war. Und ich habe das ein bisschen materialisiert, weil es ja auch zu sehen war an Paulus' Körper, dass er ein geistlicher Krieger war.
Für mich stellt sich eine Frage, warum wir Vorbilder finden. Mein Vater ist nach dem Krieg aufgewachsen, also im Krieg geboren, im Krieg, aber als Teenager durchgemacht, weißer Jahrgang war nicht bei Bund. Ich brauchte nicht zum Grund, weil ich Asthma hatte. Also in unserer Familie haben wir ein Muster. Ich bin in einer frommen Familie aufgewachsen, wo wir dann auch Harmonie wollten und das war unser Thema in der Familie, Streit aus dem Weg gegangen. Ich habe also damit nicht gelernt, Auseinandersetzungen zu führen. Und wenn mir der Kraft, der Kragen platzt, dann ist es aber in einer falschen Art und Weise, wie ich dann reinschlage. Ja? Das ist keine gesunde Kampfführung.
Ist es nicht.
sondern das ist ein Hilfsumweg, sagen, wenn wir getroffen sind. Wir brauchen Vorbilder, um zu lernen, wie man jetzt geistige Auseinandersetzungen führt, wie man aber auch ordentliche Auseinandersetzungen im zwischenmenschlichen Bereich führt. Nicht einfach mit draufhauen, sondern in einer gesunden Art und Weise. Da suche ich dann immer nach Männern, wo ich merke, Mann, schau dir den an.
Also ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt, aber obwohl er ein Mann ist, der eine ganze Ecke jünger ist als ich, für mich ist Nick ein Krieger. Der war als Fischer schon Krieger im Nordpazifik, als Fischer da oben. Also ich kenne seine Vergangenheit ein bisschen, kenne sein Zeugnis. Die Gemeinde in Siegen ist da, weil Nick ein Krieger ist. Auf rechte Weise. Der ist doch vielleicht auch, der wäre es mir bestimmt nicht böse, nicht immer im Geist ein Krieger gewesen. Der ist ein Typ, der geht durch eine Betonwand, ne? Der Nick. Aber mir geht es ja heute Nachmittag nur um euch bewusst zu machen, dass wenn ihr aus dem Geist geboren seid, und das seid ihr sicherlich alle hier, dieser Verlangen ist da und den dürft ihr Raum geben. Vom Sieg zu ziehen, in geistigen Dingen zu überwinden, den Widersacher zu überwinden, es macht ja Mut. Ne? Das ist für mich das größte Teil überhaupt eines Zeugnisses, wenn ich sehe, dass am Arbeitsplatz, und das ist Kriegsführung, ich habe einen Kollege oder meine Kollegen mich sehen, oder ich sehe, dass ich einen Kollegen, der überwindet immer, der zieht vom Sieg zu Sieg, der gibt nicht der Sünde nicht nach, er werft sich nicht hin, ne? Und ich empfinde, dass wenn ich in meinem Leben hineinschaue, in meine Gemeinde, ich wünsche mir mehr von dieses Dynamos, diese Kraft Gottes in uns, die uns zu Überwinder macht. Und deswegen habe ich auch das Wort genommen, und wir finden es nicht nur in der Offenbarung, wir finden es überall im Neuen Testament, und es ist ein Wort, das military terminology, militärisches Wort.
Paulus also macht aber auch sehr deutlich, dass wenn wir als Krieger für Jesus oder für Gott leben wollen, dass wir erkennen müssen, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Ja. Und das ist, denke ich, eine ganz große Warnung, dass wir also nicht in den Hochmut verfallen, vielleicht in den der David verfallen ist. Mhm. Ja. Der Plan von Satan ist da immer sehr perfide im Grunde genommen. Wir sehen das bei David, als er mit der Bathseba geschlafen hat. Da steht extra dabei, sie war in der Zeit nach ihrer Reinigung. Wenn man mal guckt, was das heißt. Die war gerade, wer den weiblichen Zyklus etwas kennt, die war am 14. Tag. Das heißt, einmal mit der geschlafen und zack, war sie schwanger. Mm. Er konnte seinen Fehltritt dann nicht mal verbergen, weil der Mann von der Bathseba war im Krieg. Mm. Also die ist schwanger geworden, und das war offensichtlich. Mm. Damit war er praktisch auch unglaubwürdig geworden. Mm. Mit einem Schlag, ja, können wir, wenn wir wirklich diesen Gedanken haben, als geistlicher Krieger in der Gemeinde auch zu sein und für Gott einzutreten, können mit einem Schlag unter das Messer kommen.
Ja. Auf einer Seite, wie gesagt, gebraucht er seine Macht auf geistliche Weise, um den Feind, den Löwe und den Bären und Goliath zu verhindern. Andererseits missbraucht er seine Macht, er sendet seine Diener, um sie zu missbrauchen. Das ist das, und das muss man auseinanderhalten. Genau das. Ja. Und wann passiert das? Wenn wir unter der Decke Schlappschwänze, dann sind wir in der Gefahr, in solche grausame Dinge hineinzu. Das Schreckliche, ne? Das Hässliche der Sünde. Ja, bitte.
Ich wollte nochmal auf die Frage oder den Einwand von ihm Buch von dem Kandidaten, wenn ich aussprechen, also hier ist das Buch der John Eliot.
Ja, okay.
Das Buch ist mir ganz tief gegangen. Erstmal habe ich gedacht, was schreibt der für einen Blödsinn, was schreibt der für einen Unsinn? Und es ist sehr tief immer gegangen. Und darum nochmal meine Frage. Also ich bin ohne Vater im Grunde genommen losgekommen. Mir hat nie jemand gezeigt, was bedeutet eigentlich mein Sein. Ich war ein sehr wilder Junge, aber ich durfte nicht weinen. Das durfte ich absolut nicht. Also halte ich gerne weinen, nicht solche Sprüche. Ich habe gemerkt, auch meine Freunde oder sogenannten Freunde, hatte ich so einen schönen Spitznamen, den habe ich so richtig schön angenommen. Der hieß ein bisschen doof, ich komme aus Norddeutschland, Hildesheim groß geworden. Das habe ich regelrecht angenommen und das habe ich bis in mein Christentum hineingenommen. Ich habe gesagt, ja gut, du bist ja demütig und so weiter. Aber in mir war immer Abenteuer. In mir war immer etwas, was ich gesagt habe, so ein Bilder. Ich habe immer was gegen Spießbürger Christ 2 gehabt, habe ich immer genannt. Immer etwas, wo gleichförmig ist. Und ich frage mich, und dann bin ich eben, wie gesagt, auch Männer getroffen, die das anders gelebt haben. Und das hat mich, und dann dieses Buch dazu, und dann hat mir gesagt, ich glaube, wir brauchen wirklich Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder von Männern, die uns zeigen, was ist wirklich mein Sein. Und auch mit 54 noch. Erst recht unsere jungen Männer, die heute gar nicht mehr, das ist alles nur Friedensbewegung und Softie und ich muss lieb zu meiner Frau sein, was, das ist ja alles wichtig. Ja, aber ich glaube, sie müssen wirklich begreifen, dass wir in einem Krieg stehen. Warum, vor zweimal war der Ken da, der hat gesagt, warum spielen wir Jungs mit Gewehren und schießen? Weil Gott uns auch vorbereitet, dass wir in einen Krieg kommen. Und ich glaube, wir sind uns irgendwie nicht bewusst, dass wir wirklich in einem Krieg stehen. Wir stehen in einem Krieg für unsere Familie, für unsere Gemeinde,
genau,
für
das.
Unser Gott. Das ist mal eingetreten. Wenn wir machen, was wir wollen, dann können wir sagen, nee, ich will auch kein Krieger sein, ich bin lieber Mensch. Ja, in jedem Fall. Wir sind Krieger.
Ja, aber an welcher Front? Und nicht gegen der Welt, sondern für das Reich Gottes. Das ist eine andere Front.
Ja. Da ist ein Feind, mit seinen Dämonen draußen. Der Reggie hat das mal schön dargestellt. Die sind hier überall. Und unter uns hat Gott dann den Auftrag gegeben, ja, mit seinem Geist dagegen anzugehen. Und er sagt, hier hast du Verantwortung für deine Familie, für deine Frau, für deine Gemeinde, für deine Lebensverantwortung. Das muss uns aber gezeigt werden. Das muss eine innere Haltung werden.
Ja.
Du hast gesagt, es ist im Herzen drin. Ich habe das anhand dieses Buches gemerkt, es ist da wirklich drin. Nur es muss rausspringen und ich muss es mal irgendwo sehen. Wenn ich sie sehe, kommt sie raus.
Ja. Gott verteidigt sich ja selbst, das ist klar. Wir brauchen unser Gott nicht zu verteidigen. Ich bin in Indien jahrelang gewesen als Missionar, da bauen die Inder um ihre Tempel herum große Gitter aus Eisen, um die Götter zu schützen vom Dieb, weil sie ja tote Götter sind ja nur aus Stein. Wir brauchen Gott nicht zu verteidigen, niemals. Ich muss nicht in die Pütte kommen, um Gott zu verteidigen, aber mir ist eine Aufgabe gegeben, ne? Sein Reich zu bauen. Und da muss ich das Gute, was er mir gegeben hat, verteidigen. Das meine ich jetzt. Ne?
Verteidigen ist das Richtige.
Ja. Das Gute, was er... Sonst wieder zurück zum Bild von Paul heute Morgen. Wenn da kein Zaun ist... Die kommen und nehmen uns das weg. Und Gott weint. Weil er denkt, was habe ich da unten? Auf den Schlappis. Ne? Ich will das nicht überspannen, weil hier die ganze Frage, die lässt man am besten raus. Und ich will das auch heute gar nicht in unserer Mitte haben, weil es uns überhaupt gar nicht darum geht. Krieg, ja oder nein? Ist das, was Bush macht, richtig oder falsch? In dieser Sache sage ich aber, schluckt doch nicht einfach alles, was die Presse so schreibt. Und das Bild, was uns gemalt wird von Bush, stimmt nicht. Da steckt mehr Kerl in ihm, als vielleicht in der ganzen EU. In Gottes Sinn. Ich meine jetzt nicht als ein Ami, der sagt, die Guten bekämpfen die Bösen. Ich finde das dumm. Ich weiß gar nicht, ob er das gemeint hat. Das meine ich gar nicht. Bush ist ein Mann da, der sich zum Wort Gottes stellt. Und wenn der Mann nicht wiedergeboren ist, weiß ich doch nicht, das weiß nur Gott. Das interessiert mich auch in dem Moment nicht. Ich würde mich freuen, es zu wissen. Aber da ist ein Mann, der sich zum Wort Gottes stellt. Der sich zu Abtreibung stellt, der sich zu Homosexualität hinstellt, der Stellung nimmt und seine Grundlage ist immer das Wort Gottes. Aber hier wird er doch zum Idiot gemacht, zum Hampelmann. Und viele meine Brüder, und das finde ich traurig, lachen mit, frag mich, was ist denn hier los? Ne?
Na gut, wir werden ja durch die Medien fürchterlich ja. Fehlgeleitet auch. Wenn man mal in den USA ist und guckt dann einmal in der Woche, kann man da deutsche Nachrichten sehen, dann kriegt man plötzlich ein ganz anderes Bild gezeichnet. Ja, also so das, was wir hier über die gängigen Sender hören, das ist sehr gefiltert und manipuliert. Hm.
Aber, bitte?
Wenn ich dann ein Normandie-Kämpfer gewesen wäre, würden wir heute hier sitzen
und uns überlegen, ja.
Wenn dann eine Normandie Blut geflossen wäre, wenn ich ein Kämpfer gewesen wäre, das frage ich mich immer, haben wir von Recht zu kritisieren? Das frage ich mir. Haben wir Recht zu kritisieren? Wir würden hier mit dem rechten Arm sitzen, wenn wir reinkommen, wir würden heilig erschreien. Oder nicht
ja. Im Untergrund arbeiten. Aber ich will, wie gesagt, ja, also. Gut, okay, aber so ganz in diese Richtung wollte ich jetzt nicht gehen. Ich denke, das hat alles seine Grenzen, auch als Thema heute. Aber I'm back into English. I'm happy it's stirring something up. Es bewegt das, damit, es hat zum Besten gedient, wenn wir nur darüber mal nachdenken. Ne? Dann der Geist Gottes filtert das aus. Er zeigt uns, was gut und richtig ist, was wirklich in uns aus dem Geist ist und was in uns aus dem Fleisch ist. Aber es muss bewegt werden, empfinde ich. Und das Schlimme ist, dass sich nichts mehr bewegt. Und wenn sich nichts mehr bewegt, dann bewegen sie sich die Frauen. Ja, bitte, mein Bruder.
Ja, also ich kriege auch Platz, Mann. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Das wissen wir. Und wir wissen auch aus der Bibel, wie sehr David das hier bezahlt. Er wollte gerne den Tempel bauen. Und er durfte nicht. Sein Sohn muss das tun. Und wie sehr hat er darunter gelitten. Und trotzdem, dass er nicht am größten ist, David war ein Mann nach dem Herzen, auch demütig. Obwohl er Krieger war. Konnte auch das sein. Ein geistlicher Krieger wird gehasst. Jesus wurde gehasst, Paulus wurde gehasst und Jesus hat uns gesagt, mich haben sie gehasst, euch werden sie. Der Meister, den Herrn, den haben sie gehasst. Wenn wir aber nicht gehasst werden, und darum ging es mir, das ist mein Ausgangspunkt, dann sollten wir uns fragen, warum? Gut, dann, ich denke, wollen wir noch eine Runde beten füreinander und miteinander. Und ich hoffe, dass das... dass ich hier nicht zu viel provoziert habe. Und wenn, dann kannst du mir einen an der Schnauze hauen, wenn wir raus sind.
Ja.
Ja, lass uns mal beten. Vielleicht kurz und klar. Und ich bete dann zum Schluss. Hm?
Schritte herausgehen und tun, deinen Wort, deinen Willen tun. Danke, dass du uns bewusst bist und wir möchten von dir aus gerüstet werden. Lehre du uns im Kampf, lehre du uns, wach zu sein, zu beten, einzutreten für die Schwächeren, Jesus. Ich möchte dir danken, dass du uns dabei bist, für deinen Heiligen Geist. Amen.
Ja, danke, dass du uns auch verändern willst, dass du uns auch beschneiden willst. Dass wir ja, wachsen können, dass du in uns wächst, Herr. Und wir Frucht bringen können, deine Frucht, Herr. Und ich danke dir wirklich, dass du ja, in uns das Werk angefangen hast und du willst es in uns auch vollenden. Du willst ja, das aus uns machen, ja, was du haben möchtest. Du bist der Töpfer, du bist der Tor und ich danke dir dafür. Und mach uns da wirklich bereit, ja, uns formen zu lassen und hilf uns da und dein Stolz und ja, solche Sachen einfach abzubauen, dass wir immer mehr abnehmen, ja, und immer mehr zunehmen können. Ja. Ich danke dir, dass du ja, dieser Töpfer bist und dass du es gut mit uns meinst.
Ich danke dir, dass du mich wirklich hungern wirst mit deinem Wort, dass du wirklich mit deinem Wort steht, wo dein Same ausgesät wird, dass einfach eine Veränderung geschieht und ich will dich, dass du uns wirklich da immer mehr Durst und Hunger schenkst, dass wir deinem Wort auf jeden Fall auswendig bewegen, dass das einfach die Veränderung auch herbeiführt. Ja. Wir brauchen deine Kraft und deinen Geist und dass du wirklich, ja, dass du uns die Knöchel stärkst, dass du unser Herz stärkst und dass du mit uns die Stärke bist.
Danke, Herr, dass unser Kampf keinen Tod hervorbringt, sondern ein ewiges Leben, Herr, dass das Sinn macht, dass unser Leben einen Sinn hat und dass wir nicht umsonst kämpfen, sondern dass du unser Ziel bist und die Ewigkeit und das ewige Leben und wir daran Anteil haben dürfen, dass andere das finden und andere dazu kommen können.
Und ich denke, für das Thema, das ich zum Beispiel nicht so oft gehört oder mir das so Sachen gemacht habe, vor allem, wenn ich auch die einen anderen Jungen habe, die ich vielleicht sage, dass ich halt viel mehr auch aufgewaschen bin, dass wir manchmal noch mehr dann ja, auch arbeiten können. Das ist auch so, wie wir auch hören, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur
Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wer den liebt, der ihn geboren hat, der liebt auch den, der von ihm geboren ist. Daran erkennen wir, dass wir Gottes Kinder lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist? Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns deutlich gesagt hast, dass deine Ebene zu überwinden, deine Ebene zu siegen, nicht die Ebene der Welt ist. Dass es durch Liebe, Vergebung, dass es in Barmherzigkeit und Geduld und Vergebung gegründet ist, Herr. Und wir danken dir, dass deine Waffen Waffen des Heils sind. Wir danken dir für diese Zeit zusammen und bitten dich, dass du uns jetzt segnest. Wir danken dir jetzt für das gute Essen und bitten dich, dass du uns zum Segen machst. So viele Leute, die herkommen, ganze Personal, das ganze Personal und Gäste, die um uns herum sind, Herr. Wir bitten dich, dass du uns ihnen zum Segen machst. In Jesus' Namen. Amen. Amen.